Zum Beispiel dieser Holztür-Emoji, der in rechten Kreisen soll der leugnen, dass es in Auschwitz Gaskammern gab, weil dort die Türen aus Holz wären und deswegen könnten die Räume niemals als Gaskammern genutzt werden. Und wenn du diesen Emoji irgendwo postest, da kann TikTok einfach nichts machen. Was soll es machen? Ne? Den Holztür-Emoji irgendwie verbannen auf der Plattform?
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Jeder kann auf Social Media seine eigene Meinung teilen. Manchmal bleibt es hier dabei, wie man die neu entdeckte Morgenroutine findet oder welches Workout für einen funktioniert oder eben nicht. Aber in manchen Ecken von TikTok geht es, vor allem in der politischen Szene, etwas extremer zu. Susanne Siegert ist auch auf TikTok unterwegs, dort unter dem Account keine.erinnerungskultur. Susi, kannst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Susi, ich bin 31 Jahre alt, ich lebe in Leipzig und ich mache auf TikTok und auch Instagram Videos über Nazi-Verbrechen.
Also der Name, der sticht ja sofort ins Auge, keine Erinnerungskultur. Wie kam der zustande?
Also ich habe darüber gar nicht lange nachgedacht, weil es ja eher so ein Experiment war und hätte nicht gedacht, dass ich dann 2 Jahre später mal drüber sprechen muss, warum ich den irgendwie habe. Aber eigentlich kam die Idee aus einem Podcast heraus, den ich gehört habe von einem Historiker und der hat gesagt, dass es ja eigentlich falsch ist, dass wir über ein Erinnern sprechen. Ne? Also eigentlich, wir können uns nicht an Nazi-Verbrechen erinnern, weil wir waren ja nicht dabei. So Erinnern hat immer diesen Bezug, ich war dabei. Und deswegen ist es irgendwie gut, andere Worte zu verwenden, wie zum Beispiel Gedenken und auch keine Erinnerungskultur als Begriff, sondern eher Gedenkarbeit. Und ich fand das irgendwie so einen schlauen Gedanken, weil ich das auch mag, dass man so einen Bruch irgendwie markiert in der Sprache, dass wir jetzt ohne Überlebende, ne, die einfach immer weniger von denen am Leben sind, und dass wir dann einfach eine andere Art von Auseinandersetzung mit diesem Thema haben und dafür auch andere Begriffe verwenden.
Toll, und darüber klärst du eben auch auf TikTok auf. Warum behandelst du genau dieses Thema?
Ja, also begonnen hat das Ganze, weil ich in meiner Heimat, also ich komme ursprünglich aus Bayern und habe dann erfahren, ich glaube mit 20 oder so erst, dass es da eines der größten Außenlager des KZ Dachau gab und habe dann angefangen, so darüber zu recherchieren, einfach wegen dieses Heimatbezugs, ne, und zu sehen, dass so ein Ort, den man irgendwie kennt, weil man da mit dem Zug umsteigt, auf einmal liest man diesen Ortsnamen auf Dokumenten aus einem Konzentrationslager im Kontext von Massenmord und Judenvernichtung. Und ich glaube, das war für mich einfach schon so ein sehr besonderer Moment, wo ich dann mehr erfahren wollte, um auch mein Umfeld irgendwie davon erzählen wollte. Und so habe ich erst bei Instagram angefangen und wollte dann irgendwann auch andere Themen recherchieren, abgekoppelt von diesem Ort. Und dann hat das irgendwie so angefangen. Also ich habe an sich jetzt nicht Geschichte studiert und ich war auch in der Geschichte in der Schule nicht besonders gut oder auch nicht interessiert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber zu merken, dass man diese Geschichten von ganz vielen Opfern, die ja auch einfach nie erzählt wurden, seit sie ermordet wurden, dass man das schon, dass man die erzählen kann, ne? Und das auch in Form von TikTok-Videos mit Originaldokumenten. Das, glaube ich, ist so mein Antrieb und daher kam so der Beginn dieses Accounts.
Wie hast du dich dabei gefühlt, das so erst mit 20 zu erfahren?
Ich fand es ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, ne? Weil ich habe mich dafür schon interessiert, dahingehend, dass ich irgendwie mit meinen Eltern in der Gedenkstätte in Mauthausen war, mit meiner Schulklasse in Dachau. Und ich war dann sogar erst in Auschwitz, bevor ich dann vor 4 Jahren in diesem ehemaligen Lager war, in meiner Heimat, ne? 20 Kilometer von meiner Haustür entfernt. Das heißt, es war schon irgendwie so ein, wow, krass, wieso erst jetzt? Und wieso haben wir darüber nicht in der Schule gesprochen? Und warum ist es irgendwie nicht bekannter? Aber ja, ich glaube, umso mehr versuche ich das jetzt auch so ein bisschen nachzuholen, darüber zu sprechen.
Also bei NS-Verbrechen, das geht ja ganz klar einher mit Antisemitismus und das kommt ja häufiger von rechter Seite. Und darum soll es auch heute in dem Podcast gehen. Warum sind denn rechte AkteurInnen so häufig in den sozialen Medien?
Also gerade bei TikTok ist natürlich diese For You-Page einfach ideal, ne? Für jeden, der einen neuen Account machen möchte. Also zum Beispiel mein erstes Video hatte auch direkt 800.000 Views oder so. Und das ist natürlich auch für rechte Akteurinnen der Fall, die vielleicht bei Instagram es nie schaffen würden, sich so eine Reichweite aufzubauen, from scratch, ne? Von null. Aber bei TikTok können die das und können irgendwie mit jedem Video Massen ansprechen und sich so eine Community aufbauen. Und ich glaube, das ist für Rechtsakteurinnen noch wichtiger, als es vielleicht für andere war. Und deswegen waren die da, glaube ich, auch schon so früh auf dieser Plattform. Und der zweite Grund ist, glaube ich, dass der TikTok-Videos sind ja schon, ne, wir haben im Grunde, glaube ich, 30 Minuten mögliche Länge. Also wir könnten da viel längere Videos hochladen. Aber so die Basic-Länge ist ja trotzdem so 90 Sekunden.
Ja.
Und das ist natürlich genug, um eine sehr verkürzte Erklärung für Dinge zu posten. Also ich sag mal, wenn ein rechter Politiker postet, wir haben keine Wohnungen, weil die Ausländer, ne, das ist dann eine verkürzte und falsche Botschaft, die sich aber super in 60 Sekunden wahrscheinlich sogar mit krassen Schnitten und Texteinblendungen und bam, 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 ja, präsentieren lässt. Aber dagegen jetzt die richtige, die Aufklärung, warum wirklich dieses Problem Wohnungsnot zum Beispiel besteht, das dauert eben länger und ist vielleicht auch nicht so sexy, sage ich jetzt mal, ne? Weil es irgendwie sehr komplex ist und man muss irgendwie ganz viele Akteure mit einbeziehen und so. Und ich glaube, deswegen sind rechte Akteure so erfolgreich, ne? Weil dieser Algorithmus das sehr pusht und weil die Form verkürzt, irgendwas zu erklären, halt ideal ist für so Kurzvideoformate.
Fallen dir da auch Unterschiede zwischen den Plattformen auf, so jetzt zum Beispiel zwischen Insta oder TikTok?
Also ich muss sagen, ich bin bei beiden Apps Gott sei Dank nicht in so Bubbles reingerutscht, wo ich jetzt irgendwie wirklich rechte Inhalte mir angucken muss. Ich sehe es an meinen Kommentaren ganz krass. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die bei TikTok stärker problematisch sind. Also bei Instagram, da ist es immer eher so das klassische, ich sag mal gut, jetzt müssen wir nicht mehr drüber reden oder ganz viel gegen das Gendern oder gegen meine Frisur oder gegen, ne, also solche Themen eher, sage ich mal. Und bei TikTok ist es schon ganz oft klar, viel rechte Symboliken, viel Antisemitismus, hast du ja schon gesagt, viel Holocaust-Relativierung. Also mein Empfinden ist, dass es bei TikTok ein bisschen krasser ist, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie daran liegt, dass TikTok das schlechter rausfiltern kann. Das glaube ich nämlich gar nicht. Oder ob diese Menschen einfach mittlerweile mehr bei TikTok sind und dort sehr viel stärker Inhalte posten und auch kommentieren.
Also solche Kommentare zu bekommen, ist natürlich nicht schön. Wie gehst du damit um?
Also ich muss schon sagen, gerade so diese oberflächliche Kritik, die finde ich eigentlich ganz lustig mittlerweile sogar, ne, weil ich mir immer denke, wow, du nimmst dir wirklich Zeit aus deinem Alltag und schreibst, dass du meine Frisur blöd findest. Oder, ne, das finde ich schon irgendwie auch echt ein bisschen absurd. Aber wenn das jetzt was ist, wo ich merke, wow, da ist wirklich eine Person, die sagt, ja, aber die Juden kontrollieren ja alles und die Juden, also dass man dann so dieses Feindbild hat von jüdischen Menschen. Und man weiß, wow, woher kommt das? Und man weiß auch irgendwie, man kann da erstmal gar nicht rein in der Person irgendwie helfen, ne, das irgendwie abzubauen. Das ist sehr, sehr belastend auch. Aber ich muss sagen, solche Kommentare lösche ich in der Regel sehr schnell, wenn man nach ein paar Rückfragen merkt, okay, da ist gar kein Bedarf an irgendeiner aufklärenden Diskussion, sondern da will man wirklich einfach nur Hass verbreiten. Einfach, weil ich dem auch keine Plattform geben will. Ne? Weil ich glaube, wenn das dann da 10-mal steht, dann lass es mal gerade auch junge Menschen lesen und die fühlen dann hat das einfach eine Plattform dort, ne, für die. Und das soll nicht der Fall sein. Und klar, sowas wie Holocaust, Verharmlosung oder Leugnung, das zeige ich auch bei der Polizei an tatsächlich. Also ich glaube, so in den letzten 6 Monaten bestimmt 10 Kommentare, die ich angezeigt habe, ja.
Also, du bekommst ja auch recht extreme Kommentare bei dem Content, die du machst, eben von Leuten, denen es nicht passt, die sagen, ach, den Holocaust, der war gar nicht so schlimm und so weiter. Macht da TikTok irgendwas?
Also ja, das Ding ist, diese Menschen sind auf ihre eigene Art und Weise natürlich auch sehr schlau. Ne? Die würden jetzt nie einfach nur sagen sie auch, der Holocaust ist ein Mythos. So einen Kommentar zu melden, ist, glaube ich, ziemlich einfach. Und TikTok reagiert da in der Regel auch sehr schnell. Aber wenn das einfach ein Emoji ist, der den Holocaust verharmlosen soll oder leugnen soll, dass es, ne, zum Beispiel dieser Holztür-Emoji, der in rechten Kreisen soll der leugnen, dass es in Auschwitz Gaskammern gab, weil dort die Türen aus Holz wären und deswegen könnten die Räume niemals als Gaskammern genutzt werden. Und wenn du diesen Emoji irgendwo postest, da kann TikTok einfach nichts machen. Was soll es machen? Ne? Den Holztür-Emoji irgendwie verbannen auf der Plattform oder irgendwelche Zahlenkombinationen und irgendwelche Sprüche, die erstmal weird klingen und dann eben für sowas stehen. Deswegen, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, das komplett von der Plattform zu verbannen. Und wenn es wirklich eindeutige Leugnung und Verharmlosung ist, habe ich schon das Gefühl, dass es eigentlich einigermaßen gut klappt.
Gibt es so bestimmte Themen, über die rechte AkteurInnen so besonders häufig sprechen?
Also ich kann es, glaube ich, wieder vor allem aus meinen Kommentaren irgendwie jetzt beantworten und dort zu merken, dass Menschen ganz gerne ablenken, ne? Also das ist immer, wenn man irgendwie sagt, ich spreche jetzt über Nazi-Verbrechen an, I don't know, homosexuellen Opfern oder an Sinti und Roma, dass dann sofort abgelenkt wird und gesagt wird, aber mir hat einer aus der Gruppe der Sinti und Roma vor 10 Jahren eine Tasche geklaut. Ne? Also dass man dann total so diese antiziganistischen Stereotype gefühlt auch reproduziert. Also dass man immer ablenken möchte, so von gut recherchierbaren und belegbaren Tatsachen. Das ist, glaube ich, so ein sehr häufiges Muster, was man sieht in diesen Kommentaren zumindest.
Ja, das ist so ganz typisch. Whataboutism
Ja,
ist es,
total,
glaube ich.
genau. Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich krass, ne? Es sind so Menschen, die interessieren sich an 23 Stunden am Tag, interessieren sie sich kein Stück für irgendwie, keine Ahnung, das Abschlachten von Ureinwohnerinnen in Amerika oder an den Völkermord, an den Uiguren. Also das sind alles Themen, die sie dann halt so nennen, um abzulenken von Nazi-Verbrechen. Aber eigentlich interessieren die sich selber auch kein Stück für diese Menschen. Ne? Das ist wirklich nur, um abzulenken von den ganz groß Anführungszeichen eigenen Verbrechen. Das sind ja gar nicht ihre Verbrechen. Ne? Also du kannst genauso wenig dafür wie ich, dass es irgendwie vor 80 Jahren passiert ist. Aber darüber sprechen kann man ja irgendwie trotzdem noch. Und alleine aus Respekt vor den Opfern sollte man das auch.
Gibt es auch so Strategien und Methoden, wenn wir uns jetzt auf die Rhetorik beziehen, die rechte AkteurInnen nutzen, um die UserInnen auch von sich überzeugen zu können, vielleicht auch, wenn sie eigene Videos produzieren?
Ich glaube, diese Einfachheit, ne, dass sofort so ein Video beginnt, ganz oft von rechten Akteurinnen, ja, du findest auch keine Wohnung, du hast auch keinen Job oder auch sowas wie selbst, du bist, hast keine Freundin, dann sage ich dir jetzt, warum. Und der Grund ist dann meistens, dass es irgendwie Migrantinnen dran schuld sind oder so, ne? Also das, glaube ich, ist so eine ganz großes, grobes Muster immer. Und wenn einem was zu einfach und irgendwie weird vorkommt, dann ist es meistens einfach falsch. Ne? Es gibt nun mal für so viele Themen keine einfache Erklärung. Und wenn die einem auf dem Silbertablett mit vielen Schnitten und krassen Texteinblendungen bam, bam, bam präsentiert wird, kann man davon ausgehen, dass es auch keine einfache Lösung ist, sondern einfach nur Falschinformationen.
Was glaubst du, welche Gefahr hat das, vor allem für eine junge Zielgruppe, die ja wirklich sehr oft und auch sehr gut vertreten ist auf TikTok?
Voll. Ja, ich glaube, dieses Aufschnappen ist halt einfach gefährlich, ne? Und man kann über diese Inhalte sagen, was man möchte, inhaltlich. Aber optisch sehen die schon sehr gut aus. Also dahingehend, dass sie so eine Hook, ne, also so einen Anfang haben. Also Hook heißt ja Haken auf Englisch. Und das ist genau das, was diese Videos haben, ne? Die werfen dann Haken nach dir aus und ziehen die sofort rein in das Thema. Und dann guckst du dir das auch an. Und man muss schon sagen, wenn man jetzt zum Beispiel an Videos denkt von anderen Parteien oder auch vom Bundeskanzler oder ne, also von anderen traditionellen Parteien, dass die das ganz schlecht machen, leider. Ne? Also, dass deren Videos aussehen wie vor 10 Jahren gedreht irgendwie und von Menschen, die irgendwie zum ersten Mal eine Stunde auf TikTok verbracht haben. Und da scrollt man ganz schnell weiter und bei so Videos von anderen rechten Akteuren, da bleibt man halt irgendwie hängen. Deswegen, das ist, glaube ich, ganz gefährlich, auch diese Einfachheit halt wieder, ne, komplexe Dinge so zu erklären, dass ich sie jetzt auch nach einem Video irgendwie einer Freundin im Bus erzählen kann, weil ich habe da ein Video gesehen, ne, das sagt man ja irgendwie auch mittlerweile echt oft. Und ich merke das voll oft in meinen Kommentaren, dass Leute dann, ich habe zum Beispiel einmal eben über diesen Holztür-Emoji, glaube ich, war das, den hat eine Person kommentiert. Ich habe dann auf diesen Kommentar mit einem Video geantwortet und erklärt, warum dieser Emoji einfach den Holocaust leugnet. Und dann hat diese Person, dieselbe Person kommentiert, oh krass, okay, das wusste ich gar nicht. Wow, so, ne? Und dann dachte ich mir so, wow, okay, du hast einfach so ohne irgendein Wissen, ohne den Kontext diesen Emoji da gepostet. Einfach wahrscheinlich aus so einer Dynamik heraus. Und das finde ich irgendwie erschreckend. Und ich glaube, deswegen ist so eine Aufklärung irgendwie wichtig, aber es ist eben auch wichtig, dass andere Akteurinnen, Stichwort andere politische Parteien und Politikerinnen auch auf TikTok sehr viel aktiver werden.
Ja, weil gerade ist ja, glaube ich, auch die AfD die am häufigsten vertretenste Partei und auch die erfolgreichste eben in den sozialen Medien, aus den Gründen halt eben die Einfachheit. Fallen dir noch weitere Gründe ein?
Genau, die Einfachheit, dass sie einfach die Sprache gut sprechen. Ne? Also diese TikTok-Sprache mit Schnitten, mit Bildauswahl, mit Skript. Diese Skripte sind einfach erstmal gut. Die sind faktisch falsch, aber die sind dramaturgisch gut geschrieben. Ich glaube, das ist eigentlich so der größte Erfolg. Und na klar, auch so ein Vorteil, weil sie einfach schon so lange dort sind. Ne? Also klar, wenn ich mir meine ersten Videos mir angucke von vor 2 Jahren, denke ich mir jetzt auch, oh Gott, das sieht ja schrecklich aus, weil einfach die Lernkurve dort steil ist, ne? Und man ganz schnell so ein bisschen den Dreh raus hat. Und natürlich haben die deswegen dann einen ganz klaren Vorteil.
Also, du hast gerade auch schon über den Holztür-Emoji gesprochen. Gibt es noch so weitere Codes, so in Emoji-Form, die vor allem so verwendet werden?
Ganz, ganz viele. und es ist auch wirklich, es ist so krass, wenn du mich das vor einem Jahr gefragt hättest, wären es ganz andere Dinge, als es irgendwie jetzt sind. Ne? Also da kommen gefühlt auch so neue Codes oder neue Codes schwappen vielleicht auch mehr in unsere Bubble rein, kann natürlich auch sein. Ich war zum Beispiel auch total geschockt über den Kugelschreiber-Emoji, der quasi so dafür stehen soll, dass Anne Franks Tagebuch mit Kugelschreiber geschrieben wurde. Und das kann gar nicht sein, denn Anne Frank, während sie auf der Welt war und im Zweiten Weltkrieg gab es noch gar keine Kugelschreiber so in Massenproduktion zu kaufen. Und deswegen ist ihr Tagebuch eine Fälschung. Und deswegen ist es für ganz viele Leute ein Grund zu sagen, der ganze Holocaust ist im Grunde eine Erfindung. So, ne? Und das ist so krass, weil das so aufbaut auf so einem harmlosen Emoji und irgendwann leugnest du, dass 6 Millionen Juden und Jüdinnen ermordet wurden. Ne? Also das ist so krass und tatsächlich auch so einfach zu erklären, weil es gibt schon echt Kugelschreiberspuren in ihren Tagebüchern, aber die wurden halt erst nach dem Krieg so in den 60ern da reingemacht, einfach als das Buch bearbeitet wurde, ne, kurz vor der Veröffentlichung. Und ich finde es auch weird, dass man da mit Kugelschreiber reinschreibt, absolut. Aber es ist sehr leicht zu erklären. Es gibt da auch vom Bundeskriminalamt, vom BKA sogar noch dann eine Pressemitteilung dazu, dass es wirklich eben nicht von Anne Frank selber stammt oder aus der Zeit, sondern erst aus den 60ern von anderen Bearbeiterinnen. Aber trotzdem, der Teil der ganzen Geschichte, der wird halt irgendwie einfach weggelassen, ne? Und man postet dann diesen Kugelschreiber-Emoji. Und das ist dann irgendwie ein Statement in dem Moment. Und also das war für mich so einer der letzten Monate, wo ich wirklich da saß und dachte, was? Aber wieder, auch hier, ne? Das ist ganz interessant, dieser Kugelschreiber-Emoji, den zu posten, dauert 2 Sekunden. Dass ich das Video recherchiere, Skripte aufnehme, schneide, das hat mich safe einen Tag gekostet. Ne? Das heißt, das zeigt eben wieder dieses einfache Kommunikation, Falschinformationen verbreiten, reißerische Sachen einfach mal so in die Gegend werfen. Das geht super schnell und das ist dann irgendwie gut recherchiert und belegt, zu widerlegen, das ist echt viel Aufwand und schwierig.
Aber du machst es und ich habe mir tatsächlich die ganze Videoreihe angeguckt
Oh.
und deshalb, ich war so geschockt vom Kugelschreiber, weil ich mir natürlich auch dachte, das ist halt ein Kugelschreiber, so was kann da jetzt, wo ist da jetzt irgendeine Verbindung?
Voll.
Ich war auch geschockt von den Farben der Reichsflagge, auch von TMD und TJD, also Total Migrant Death und so weiter. Und ich frage mich da auch, wie kommen denn solche Emoji-Kombinationen, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee? Und wenn man schon auf die Idee gekommen ist, wie kommt man dazu, das zu verbreiten und andere Leute dazu zu bringen, die wahrscheinlich sowieso schon die gleiche politische Richtung haben wie einen selbst, wenn man das macht, die davon zu überzeugen, das auch zu machen?
Boah, ich finde auch die Dynamik, wie sich sowas verteilt, ist mega spannend. Und ich glaube, es ist auch voll schwer, da so den Ursprung herauszufinden. Ne, zum Beispiel dieser Kugelschreiber-Mythos, nenne ich es jetzt mal, den gibt es ja nicht erst seit TikTok, den gibt es schon sehr, sehr lange. Und auch dieses Holztür-Argument, das gibt's auch schon super, super lange. Und da gibt's auf Twitter von vor 10 Jahren schon Posts dazu, so, ne? Das heißt, das ist nichts Neues. Und ich glaube, dass das dann auch seinen Weg auf TikTok findet, ist einfach eine logische Konsequenz. Und dann in Kombination mit dieser Internationalität auch, ne? Weil so ein Emoji versteht einfach jeder, egal wo du lebst und egal auf welcher Sprache. Und deswegen glaube ich, weil ich ja auch auf TikTok viele Videos sehe, die irgendwie von englischsprachigen Creatorinnen oder von anderen Creatorinnen auf der ganzen Welt sind, dass dann sich auch so ein Emoji als Symbol, der das eben darstellt, sehr, sehr gut verbreitet. Aber ja, die Dynamik von solchen Dingen, das ist wirklich crazy.
Was glaubst du, wie kriegt man das hin, sich vor Desinformationen und Hass von rechts auf Social Media auch irgendwie schützen zu können?
Ich glaube, das ist echt schwierig, aber ich glaube, man kann da ganz viel so seinem Bauchgefühl vertrauen, gerade bei Desinformationen. Wenn es einem irgendwie komisch vorkommt, dann ist es meistens irgendwie auch komisch. Immer dieses, wenn es einem zu einfach vorkommt oder einfach irgendwie, man hat ein ungutes Gefühl dabei. Und ich glaube, dann hilft es schon ganz oft, mal kurz in die Kommentare zu gucken. Und wenn man dann eben dort zum Beispiel Symbole sieht, ne, oder ich sehe, keine Ahnung, in ganz, ganz, ganz oft denselben Kommentar oder Emoji, dann kann man irgendwie davon ausgehen, okay, das scheint hier irgendwie eine Art Symbol zu sein für eine große Gruppe, dann auf das Profil zu gehen und zu sehen, ah, okay, die Person hat noch andere Videos hier eindeutig irgendwie Desinformation oder problematische Inhalte verbreitet. Also ich glaube, man kann da ganz viel auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn man solche Inhalte findet, aber auch weiß, okay, ich kann die zwar jetzt melden, vielleicht bringt es aber auch nichts, dann ist es trotzdem aber okay zu sagen, ich blockiere die Person jetzt, ne? Einfach um zu verhindern, dass sie mir nochmal reingespült wird. Weil ich glaube, das ist, was ich auch ganz oft in meinen Kommentaren lese, dieses Melden und dann passiert nichts, ist halt einfach mega, mega frustrierend. Und ich finde, trotzdem sollte man es noch machen, klar, aber wenn das einfach nichts bringt und ein zweites Mal auch nichts bringt, dann zu sagen, hey, ich blockiere den aber jetzt und sehe zumindest dann keine Videos mehr von dieser Person. Das sollte man auf jeden Fall machen, damit TikTok schon so ein bisschen was wie der eigene Safe Space bleibt. Also klar, gerne außerhalb der Bubble mal unterwegs sein, aber bei solchen Inhalten, finde ich, muss man echt auch auf sich selber irgendwie gucken.
Was ich voll interessant finde, war, dass du meintest, dass du irgendwann auch merkst, okay, die Person möchte gar nicht diskutieren und lernen und Kritik, konstruktive Kritik weitergeben und auch aufnehmen, sondern einfach nur Hass verbreiten, provozieren, that's it. Wann genau merkt man das denn, dass so dieser Punkt erreicht ist?
Ich glaube, man kann sich das einfach vorstellen wie ein echtes Gespräch, ne? Wenn eine Person sagt, was gibt es da zum Beispiel? Ah, eine Person sagt, ja, es starben ja gar nicht 6 Millionen Menschen. Das ist ja eine falsche Opferzahl. Das waren ja nur, keine Ahnung, es waren nur 1 Million. Und dann sage ich, nee, also man kann das ziemlich genau sagen. Es gibt da Berechnungen, es gibt sogar von den Nazis selber Berechnungen. Man muss das natürlich ein bisschen hochrechnen, weil man hat jetzt nicht für jede Person eine Sterbeurkunde ausgestellt. Ne? Also du erklärst es dann und dann ist nur die einzige Antwort, ah ja, okay, also gibt es ja keinen Beleg so, ne? Also dass man dann so merkt, da kommt dann, da wird dann gar nicht irgendwie drauf eingegangen und da ist gar keine Auseinandersetzung. Also mein Kommentar hätte auch einfach nicht stattfinden können. Und im echten Leben würde ich ja auch sagen, Alter, hast du mir nicht zugehört? Dann erkläre ich dir nochmal oder halt nicht. Und das, finde ich, kann man auch echt oft in TikTok-Kommentaren anwenden, zu sagen, wenn ich im echten Leben mich am liebsten umdrehen würde, auf TikTok geht das sehr, sehr, sehr viel einfacher, dann kann ich da am Ende auch sagen, hey, ich beende das jetzt hier einfach. Und die Person hat einfach auch keine Lust, irgendwie zu lernen, sich von Argumenten überzeugen zu lassen. Dann, ja, man kann nicht alle retten, sage ich jetzt mal blöd, ne? Das finde ich, ist nämlich für die eigene mentale Gesundheit echt manchmal super belastend zu merken, man redet gegen eine Wand und da kommt irgendwie nichts an. Man hat so eine gute Absicht, aber nichts kommt an. Und da kann man wirklich guten Gewissens auch mal sagen, okay, hier irgendwie auch Schluss für mich selber.
Als weitere Frage, gibt es etwas, was du auf jeden Fall mitteilen möchtest?
Also ich glaube, was wir alle mehr machen müssten, ist positiv zu kommentieren. Ne? Also man kennt das ja auch, man sieht sich irgendwie Videos an und findet die cool und interessant, aber es gibt irgendwie auch nichts zu fragen oder zu sagen und dann liked man einfach und geht weiter. Und man unterschätzt, glaube ich, was man da für eine Macht hat eigentlich, dass man diese Videos irgendwie in der positiven Bubble drin behält, ne? Also dass man der Person natürlich auch, die das Video gemacht hat, zeigt, hey, ich schätze das, was du da gemacht hast. Und das ist einfach sehr wichtig, gerade weil rechte Akteurinnen ganz, ganz gut darin sind, ne? Also wenn 10 Mal unter einem meiner Videos steht, keine Ahnung, es macht doch mal was über kommunistische Kriegsverbrechen, dann kannst du dir sicher sein, dass bestimmt das noch ein 11. Mal auch drin steht, 10 Minuten später. Also da ist so dieses, einfach dieses Wiederholen von Kritik ist da so, so vertreten. Und in der positiven Richtung ist es aber nicht so, ne? Da Da liked man dann vielleicht mal noch den Top-Kommentar und das war's. Aber ich finde schon, was wir echt mehr machen müssen, ist interagieren mit Inhalten, die uns gefallen, die wichtig sind, die gut sind. Das ist auch einfach eine Währung und eine Wertschätzung für die Menschen, die die Inhalte erstellt haben und die sich dafür oft sehr, sehr viel Mühe gegeben haben.
Sehr inspirierende Worte von dir. Vielen
Oh,
Dank.
danke. Aber wie ist dann deine TikTok-Nutzung so? Wie nutzt du dann die App? Nutzt du sie viel und was siehst du für Inhalte? Hast du viele rechte Inhalte auf deiner Timeline?
Also, ich bin tatsächlich schon öfter auf TikTok, weil ich es einfach cool finde, dass es halt wirklich so kurz ist. Ich habe das Gefühl, man sieht super viel und man muss einfach nur einmal so scrollen und dann sieht man schon direkt das nächste. Und das könnte so komplett unterschiedlich sein. Ich sehe manchmal irgendwas zu Schulaufgaben und wie man die sortiert und dann das nächste und das ist dann irgendein Song, den man neu entdeckt hat und ich bin so, oh cool, und dann das nächste, das ist dann Taylor Swift. Da bin ich auch ein Fan von. Und das heißt, ich bin schon öfter auf TikTok und ich habe aber eine Zeit lang wirklich nie rechte Inhalte bekommen. Und ich sehe auch manchmal, wie ein rechter Inhalt, wie heißt das denn, gestitcht wird. Und dann kommt eine andere Person und erklärt, warum das faktisch falsch ist, warum man das nicht machen sollte. Und dann gucke ich immer in die Kommentare und dann steht da meistens, ich dachte schon, was ist mit meiner For You Page los? Warum habe ich das jetzt angezeigt bekommen? In welcher Bubble bin ich jetzt gelandet? Und manchmal war ich da auch erschrocken. Ich war so krass, weil die For You Page auf TikTok ist schon sehr akkurat, finde ich. Die ist schon sehr auf meine Interessen irgendwie so zugespitzt. Und klar kommen so manchmal Inhalte rein, die interessieren einen doch nicht so. Aber da war ich schon etwas erschrocken, aber dann sehe ich so, ah, ist nur ein Stitch, alles gut. Ist das bei dir auch so?
Ja, also ich habe wirklich eine sehr, also ich like, glaube ich, auch Inhalte, die, genau was du gerade gesagt hast, eher Songs und irgendwie Snippets aus Serien oder so, ne? Deswegen, ich habe auch eine sehr, nicht unpolitische For You-Page, gar nicht, aber da ist schon sehr viel, auch Feel-Good-Content irgendwie drin und natürlich ganz viel, also ich lerne auch super viel, aber es ist jetzt nicht, dass ich nur Geschichtsinhalte da habe und so. Das mischt sich schon sehr gut. Und wie du schon sagst, ist es ja gefühlt an jedem Tag anders, je nachdem, was du an dem Tag gerne dir anguckst oder brauchst.
Ich hatte auf Insta gesehen, dass es so die Funktion gab, dass man einschränken kann, wie viele politische Inhalte man bekommt.
Das ist irre.
Das fand ich sehr interessant. Was denkst du dazu?
Ich finde es absurd, weil auch alleine Definition, was ist ein politischer Inhalt? Ne? Wenn eine Transperson ein Video macht, wie sie ins Fitnessstudio geht, ist es auch ein politischer Inhalt, weil das tun oder auch von jeder Frau im Grunde. Ne? Also wenn, keine Ahnung, eine Frau Fußball spielt, ist es irgendwie auch politisch. Ne? Also alles, was wir tun, ist politisch. Und dann zu sagen, wir restriktieren jetzt irgendwie politische Inhalte, finde ich so, hä, wo, wie, wo fängt man da an? Also wie entscheidet Instagram das? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, auch was das mit meinen Inhalten machen wird, ob ich da auch reinzähle. Das ist, also ich finde es total eine crazy Entwicklung und weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat.
Ich habe es auch gar nicht erwartet. Das kam so aus dem Nichts irgendwie. Und ich dachte mir so, okay, ich kann es verstehen, dass man halt möchte, dass man so selbst ein bisschen mehr einschränken kann. Was wird einem angezeigt, dass man einfach keine Lust hat auf Debatten und Diskussionen. Aber ich dachte mir auch so, weckt das nicht so noch mehr Ignoranz? Weil wenn man es dann viel weniger sieht, dann denkt man, ach, das Problem gibt es gar nicht, weil ich sehe es ja nicht.
Voll, ja, total.
Und
Und
ich
ich
sehe da voll
meine,
die Gefahr drin.
voll, und durch so Algorithmen machen wir eigentlich eh genau das, ne? Also wenn ich wenig Inhalte, die politisch sind, mir angucke und like, dann sehe ich eh keine so, ne? Also das heißt, eigentlich ist doch der Algorithmus genau dafür da. Warum muss ich den noch extra auswählen, dass ich das nicht sehen will? Das ist total, ja, ich find's echt krass. Aber mal gucken. Ich habe das Gefühl, es ist auch noch nicht so überall ausgerollt, oder? Deswegen vielleicht wird da ja auch noch mal was geändert oder so.
Ich würde auch gerne deine Meinung einholen zu etwas, wovon ich gehört habe, dass das einige tun. Und zwar folgen manche Menschen auch auf TikTok und Instagram sowohl linken Seiten als auch rechten Seiten. Auch Menschen, die rechte Inhalte vertreten, deren Meinung die womöglich auch gar nicht zustimmen, einfach nur, um nicht selbst in der eigenen Bubble stecken zu bleiben, weißt du, noch diese anderen Ansichten außerhalb der Bubble zu bekommen. Machst du das auch?
Also ich mache das nicht. Ich kann das total verstehen und ich glaube, es ist auch wichtig. Aber ich finde, so ein Like und so ein Follow und so, das ist schon auch eine Botschaft, ne? Und ich meine, wir sprechen ja irgendwie auch die ganze Zeit über so viele Follower hat die AfD und so viele Follower hat der Politiker. Und dann ist man einer von diesen Personen, die irgendwie da so gerade mit ein Statement setzt, dass diese Partei der Mainstream ist, so, ne? Und das finde ich, will ich irgendwie nicht sein. Ich glaube, man kann auch ohne diesen Parteien zu folgen und das irgendwie die zu liken, irgendwie verfolgen einfach so, ne? Also sich immer wieder mal irgendwie angucken. Und leider schafft es ja doch irgendwie immer den Weg in auf die For You Page, wenn es nur über ein Stitch ist, wie du schon gesagt hast. Also ich würde es nicht machen, einfach weil es irgendwie so ein Symbol setzt, was ich nicht setzen möchte.
Aber auch mit der Einfachheit der Inhalte. Was glaubst du, warum hinterfragen das Leute nicht genug? Es ist meistens so ein, ich wusste es. Genauso
Ja,
ist es.
wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Also ich meine, man merkt es ja auch selber, ne? Wenn es um so Sachen selbst nur geht wie, keine Ahnung, Gewichtsabnahme oder ich möchte gesunde Haut, das ist ja auch voll das gute Beispiel. Und dann sagt irgendwie jemand, ja, du musst hier einfach nur, keine Ahnung, aus Zitronensaft und Mehl eine Maske anmischen und mach sie aufs Gesicht. Und du hinterfragst es nicht, weil du denkst, oh, das klingt irgendwie erstmal einfach, das mache ich, let's go. Aber dass es irgendwie Quatsch ist und du vielleicht irgendwie Medikamente nehmen musst, andere Medikamente absetzen musst, andere Hautpflege nutzen, deine Ernährung umstellen, ne? Also das ist halt so dann die richtige Erklärung, aber die sehr viel kompliziertere. Und deswegen, ich glaube, dieses vereinfachte Erklärungen, da in Anführungszeichen fallen wir ganz oft drauf rein. Und bei diesem Beispiel mit der Hautpflege ist es nicht so schlimm, aber bei eben politischen Inhalten wird es dann doch sehr problematisch, sehr schnell.
Würdest du dir wünschen, dass andere Parteien politisch da mehr machen würden?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt so, ich finde die Diskussion auch darüber super langweilig, weil dann die Parteien so sagen, ja, TikTok muss jetzt was machen und TikTok muss denen jetzt die Reichweite einschränken. Und ich finde, klar, also bis zu einem gewissen Grad muss TikTok schon irgendwie verantwortlich sein für das, was halt da gepostet wird, ne? Und eben sowas wie Holocaustleugnung, Rechtsextremismus, das darf man natürlich nicht einfach so eine Plattform haben. Aber einfach zu sagen, TikTok soll da was machen, ist halt wirklich, macht man sich's echt ganz schön einfach damit. Weil ich glaube, man muss echt irgendwie auch versuchen, eigene Themen halt zu setzen auf der Plattform, auf eine Art und Weise, dass da Leute das auch gerne gucken. Ne? Ich denke jetzt mal an Markus Söder zum Beispiel, der postet auf TikTok ja so Videos, wie er gerne sein Döner isst. Und das gucken dann 3 Millionen Menschen. Und ich glaube, für ihn ist das dann so ein Beweis, boah, ich habe das richtig raus, ich kann das richtig gut bei TikTok. Aber dass 3 Millionen Leute das gucken und mit den Kopf schütteln, ne, und die Augen verdrehen und denken, was zur Hölle habe ich hier gerade gesehen, das kommt irgendwie, glaube ich, gar nicht an. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass diese Akteurinnen wirklich Inhalte produzieren, die gut aussehen, die interessant sind und gerne auch zu Themen, die eine jüngere Zielgruppe ansprechen, ne? Aber ich meine, sowas wie, keine Ahnung, BAföG oder auch Wohnen oder, ne, das betrifft ja auch junge Menschen, die auf TikTok sind, sage ich jetzt mal. Aber irgendwie hat man immer nur solche Quatschthemen oder man arbeitet sich an der AfD ab, was auch wichtig ist, aber ich fände es, glaube ich, besser mal anzufangen, irgendwie eigene Inhalte dort zu verbreiten und eigene Botschaften und das irgendwie auch in ein Format zu bringen, was verkürzt ist, aber trotzdem halt irgendwie faktisch richtig und irgendwie auch niemanden diskriminiert.
Ein Appell von Susi und ihrem Account Keine Erinnerungskultur. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst, Susi.
Ja, danke, war sehr schön, hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Und falls ihr euch mehr über den Rechtsruck in Europa informieren wollt, schaut doch gerne bei unseren Social Media Kanälen bei TikTok oder Instagram unter Salon5- vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch, lieben Salon5-ZuhörerInnen und natürlich auch dir, Susi, noch eine schöne Woche. Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.